Da wurde Stefan Waldberg, Mitarbeiter von Radio Dreieckland in Kurdistan von türkischen Militärs festgenommen, verurteilt. Derzeit sitzt er in Izmir im Knast. Ein Gnadengesuch zu seiner Freilassung liegt den türkischen Behörden vor. Wann es Erfolg hat, ist derzeit noch ungewiss. Ein Jahr danach also. Im Info heute eine Kurdin, verhaftet im September 1993. Eine Woche in den Händen der Spezialeinheiten. Der folgende Bericht ihrer Verhaftung ist lang. Sie schildert, was ihr in den Händen der Folterer in der Türkei passiert ist, auch wenn hier das Zuhören anstrengend ist.
Eine Beobachtungsdelegation aus Norddeutschland fährt im September 1993 nach Türkei-Kurdistan. Absicht ist, die gegenwärtig sich deutlich zuspitzende Situation in Diyarbakir, Mardin, Nusaybin, in kurdischen Städten, zu untersuchen, auch in Cizre und Şırnak. Eine Dolmetscherin für diesen Besuch haben sie aus Bremen mitgenommen, Nulüfer Koç. Eine kurdische Studentin, die bereits im Sommer dieses Jahres einmal eine Reisegruppe als Übersetzerin begleitet hatte. Am 29. September in Şırnak bei der Sicherheitspolizei. Was hier und an den folgenden Tagen der kurdischen Studentin passierte, erzählt sie selbst. Der Bericht ist alltäglich. Dass er überhaupt möglich ist, liegt daran, dass die Frau inzwischen wieder in Bremen ist. Eine Woche in den Fängen der Spezialeinheiten der türkischen Militärs. Die Methoden der Folterung, die Tricks der Spezialisten, die Gewalt gegen die Frau, vieles wird deutlich. Alltag in türkischen Folterzentren. Şırnak, 50 Kilometer von Cizre entfernt, 300 Kilometer von Diyarbakir, der Posten der sogenannten Sicherheitspolizei.
Dort warf man mir vor, dass mit meinem Pass etwas nicht stimmen würde und dass sie das kontrollieren würden und deswegen ich dann für kurze Zeit mit in die Kommandatur müsste. Allerdings haben sich dann die deutschen Delegationsteilnehmer geweigert, mich dann alleine zu lassen. So dass wir dann alle gemeinsam aufgefordert worden sind, eben zur Sicherheitspolizei zu gehen. Dort sagte man wieder, mir mit meinem Pass würde etwas nicht stimmen. Die Deutschen, ihre Pässe wären in Ordnung, sie könnten gehen, aber ich müsste da bleiben, weil mein Pass, weil ich eine türkische Staatsbürgerin sei. Und zwar hätte ich eine militärische Angelegenheit und würde vom Kommandanten eben für eine Stunde verhört werden. Die anderen Delegationsteilnehmer, die hatten sich mir in den Weg gestellt, also wollten nicht, dass ich mich von ihnen trenne. Es kam dazu, dass der anwesende Offizier da Gewalt angedroht hat. Er meinte, guckte mich drohend an und sagte, du hast das Ganze inszeniert. Wenn du jetzt nicht sofort kommst, dann werde ich auch mit anderen Worten mit den Deutschen sprechen. Sie würden dann auch meine Fäuste spüren. Daraufhin war eine Situation, wo ich dann einfach gehen musste. Ich bin dann gegangen. Sie brachten mich... Ich sagte ihm, wie lange das Ganze dauern würde. Dann sagte der Offizier mir, es könnte vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, ein paar Tage oder mehrere Wochen oder Monate dauern. Das wüsste er nicht, das wäre ein Befehl von oben. Seine Aufgabe wäre, er solle mich nur mit zur Militärkommandatur nehmen und dort werde ich verhört werden.
Die anderen konnten diese Unterredung ja gar nicht mitverfolgen, weil sie wahrscheinlich gar nicht Türkisch sprechen konnten.
Also nee, die ganze Zeit, als ich mit denen im Büro war, habe ich das alles übersetzt.
Und das war dann in Şırnak und wie ist es dann weitergegangen, nachdem das Militär dich quasi dort schon festgenommen hat?
Ja, das Militär hat mich festgenommen und die hatten wohl ein bis zwei Stunden nach meiner Festnahme noch in Şırnak verbracht, aber man sagt ihnen dann, ich sei in Cizre und würde dort auf sie warten. Dann sind sie nach Cizre gefahren und hatten dann dort nach mir gefragt, aber... Dort war ihnen so eine Frau unbekannt.
Also eine deutliche Fehlinformation.
Ja, sie haben sie regelrecht belogen. Ich war nämlich die ganze Zeit in Şırnak.
Und dann bist du dort auf der Militärstation geblieben?
Also dann, die hatten mich zu diesem grünen Militärhochhaus gebracht. Und dort stellten sie, es schien so, dass sie irgendwie alles... Dass wir alle das Bescheid wussten, irgendwie, es sah so inszeniert aus. Als ich dann in dieses Büro eintrat mit dem Offizier, warteten schon die warteten schon zwei Soldaten am Schreibtisch und begannen dann sofort irgendwas zu tippen. Da wurde so eine Akte zusammengestellt und ich vermutete, dass das bezüglich meiner Person war. Und als ich das fragte, sagte er keine Antwort, er sei ein bisschen von oben, du dürftest nicht erfahren.
Dann wird ihr vom Offizier gesagt, sie solle zum Arzt gehen.
Ich sagte ihm aber, dass ich nicht krank sei. Sagte, das ist unwichtig, ob ich krank bin oder nicht bin. Ich muss zum Arzt, um mich untersuchen zu lassen. Es sei ein Befehl von oben. Wir waren dann im örtlichen Krankenhaus und reichte dem Arzt einen Zettel, auf dem dann geschrieben war, was genau bei mir untersucht werden sollte. Und zwar einmal, dass sie an meinem Körper nach Narben von Schusswunden suchen sollten und gucken, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Und der Arzt hat dann in Anwesenheit des Offizieren dann meine Fußgelenke angeschaut, Waden sich angeguckt, ob da irgendwelche Kratzer sind. Und er hat eben geguckt, ob da irgendwelche Narben sind von Schusswunden, eventuelle Wunden und so. Und als er dann damit fertig war, sagte er, ich solle mich ausziehen, ich solle mich da auf die Liege hinlegen, damit er gucken kann, ob ich Jungfrau bin oder nicht. Ich habe mich geweigert. Ich sagte ihm, das wäre eine Verletzung meiner weiblichen Würde und dass ich das nicht machen möchte. Und sagte dann, dass es ihm leid täte, aber dass er sich nicht dagegen wehren kann. Und sagte, dass er dann mit dem Offizier rausgehen wird, aber dafür die Schwestern das machen sollten. Und dann waren vier Schwestern da. Die machten mir diese Untersuchung und anschließend schrieb der Arzt ihm seinen Bericht. Ich wurde dann mit diesem Bericht wieder zu diesem Militärhochhaus gefahren. Man hielt davor kurz an, vor einem Schneider. Und dann verlangte der Offizier eine Augenbinde. Und es wurde meine Augenbinde aufgesetzt und dann wurde ich weggefahren. Ich weiß dann aber nicht mehr die Tage danach, wo ich war. Sie brachten mich dann zu einer sogenannten Zentrale. Dort empfingen mich Zivilpersonen. Sie nahmen mir die Sachen ab, listeten die alle auf. Und dann zwei von diesen Zivilpersonen begleiteten mich in einem Militärwagen. Also das war so, dass ich dann mit denen in diesen offenen Militärjeep einsteigen musste. Wir sind dann kurzerhand gefahren und dann forderte mich einer auf, ich solle mich bücken. Er zog meine Jacke über den Kopf, damit man mich nicht sah. Ich vermutete, dass ich, also auch von anhand der Geräusche, die hinter mir die Wahl war, dachte ich, wir seien in der Stadt, wir würden durch das Zentrum fahren. Und kurz danach machte er, der mir gegenüber saßende, seine Waffe schussbereit und hielt sie mir in der rechten Schläfe und sagte, ich soll meinen letzten Wunsch äußern. Und ich weiß nicht, ob ich dann in dem Moment geträumt habe oder was das Ganze war. Und dann fuhr er fort und sagte, wenn ich ihm nicht wie ein Nachtigall singend alles jetzt erzählen würde, dann würde er mich durchlöchern mit seinen Schüssen wie anderen. Er sei nämlich professionell in dieser Sache. Dann würde er mich in den Straßenrand schmeißen und keiner würde fragen, warum und wer das getan hat. Nannte mir auch den Namen von den Talat Tepe, das war ein 19-jähriger Journalist von Özgürgenem, der vor ein paar Wochen ermordet worden ist. Also verschleppt und dann tot aufgefunden. Und dann begann der zu meiner rechten Seite Sitzende mit den Fäusten meine Rippen zu schlagen und sagte, du PKK-Hure, wir werden dich schon zur Sprache bringen, aber warte, gleich sind wir ja da. Und dann wurde ich in ein Gebäude reingebracht. Allerdings eben die ganze Zeit war die Augenbinde auf. Dann wurde ich erstmal in die Zelle gebracht. So eine ganz kleine dunkle Zelle, so ich vermutete 1,60 mal 2 Meter. Und nach etwa einer halben Stunde nahmen sie mich aus der Zelle raus. Und und dann wurde ich in diesem Raum, wo die Verhöre stattfanden, gebracht. Und dort wurde mir die Frage gestellt, unter wessen Auftrag aus Bremen ich die Touristen hierher gebracht hätte, warum ich die Touristen dann hier gebracht hätte, und mit wem ich in Gisra Kontakt aufgenommen habe, weil angeblich die Person aus Gisra über Funk der Guerilla mitgeteilt hätte, da würden 4 Touristen kommen, 2 davon seien unsere Genossen und die würden für ein paar Tage bei uns zu Gast sein. Und ich wehrte mich gegen diese Behauptung, zumal wir 5 waren und da keiner von uns irgendwelche Kontakte mit Guerilla oder sonst was aufgenommen hatte. Das war immer da am ersten Tag die Hauptfrage. Und also bei den Verhören war das immer so, dass es waren 4 Männer, die ich stellte von den Tagen danach fest, dass einer von 4 von denen immer von außerhalb kam, von der sogenannten Zentrale. Und der eine dort immer in diesem Gebäude da tätig war. Und bei den 4 war immer, bei den 5 war das System so, dass 3 ziemlich grob waren und einer von denen am gröbsten, also das ist auch sogenannte Kurde, sagt er, sei Kurde. Und die beiden anderen immer versuchten, nett zu mir zu sein. Und wenn mich da der Kurde schlug, dann sagte der eine von den Schweigenden, von den Sanften, schlage sie nicht, sie ist so zart und so. Und es war immer so, wenn ich nicht wenn ich nicht auf ihre Fragen geantwortet habe, dann zogen sie mir an den Haaren, schlugen mit meinem Hinterkopf an die Wand und bogen mit meiner Nase rum. Also es war meistens so, dass dann auch zu dritt dann plötzlich anfing, irgendwie ich wusste da nicht, was sie damit mehr machen, schüttelten in meinem Kopf. Und dann am ersten Tag hat sich dann ihnen schilderte, dass ich nur mit den Touristen dort sei, weil ich nur eine Dolmetscherin bin und die Touristen begleitet habe, weil sie da sich die Gegend anschauen wollen. Es war mal ihre Aussage, dass sie sich nicht vorstellen können, warum Touristen aus in diese Region kommen und ob diese Touristen dann Chemiker oder Journalisten seien. Ich sagte ihnen, dass ich nicht weiß, welchen Beruf sie alle haben, ich sie auch gar nicht kenne. Für solche Antworten dann wurden sie so wild, dass sie also mich immer wieder schlugen. Am ersten Tag musste ich mich dann nach Aufforderungen ausziehen. Sie schütteten mehrere Wasser, kaltes Wasser über meinen Körper. Und dann durfte ich mich wieder anziehen und hinsetzen. Dann begann der Verhör wieder. Und sie war nicht zufrieden mit den Antworten, deswegen war das dann wieder Grund, dass ich aufstehen sollte, mich ausziehen sollte, und dann begann die ganze Zeremonie wieder. Und wenn ich zitterte oder schrie, dann schlugen sie mir mit den mit diesem Gummiknüppel auf die Hände. Und am zweiten Tag, am dritten Tag waren dann immer die Fragen, also am ersten Tag begann das dann auch schon, in wessen Auftrag ich von Bremen ausgeschickt sei. Bremen sei das Hauptaktionsort der PKK. Es gibt einen großen PKK-Verein und welche andere Untervereine hat die PKK noch? Wer sammelt die Gelder? Wer verkauft die Zeitschriften? Wer organisiert diese sogenannten Moralabenden? Und über welche Kanäle kommt das Geld dorthin? Also was für eine Funktion ich in diesem Ganzen habe und was für Aktionen, welche Studenten an der Universität aktiv sind bezüglich der Separatistenorganisation. Und ich ihnen immer wieder sagte, dass ich nichts mit politischen Dingen zu tun habe, dass ich meine ganz andere Lebensperspektive aufgebaut habe. Und da ist kein Platz für Politik. Sagen Sie mal, du denkst, du bist so klug und nimmst uns über auf den Arm, Aber wir werden schon wissen, wie wir dich zum Sprechen bringen. Und dann hingen sie mich am ersten Tag an den Haken. Zunächst wurden mir erstmal so ein Stückchen Stoff um die Handgelenke gewickelt und dann auf Handschellen aufgesetzt. Und ich hing dann am ersten Tag so ungefähr 1,5 Stunden, vermute ich. Und sie machten mir dann sozusagen eine europäische Popmusik an, weil sie sagten, ich sei aus Deutschland, damit ich mich nicht einsam fühle. Dass ich mich dann heimisch fühle, deswegen machten sie dann diese Musik an. Zwischendurch kamen sie und kontrollierten dann meine Gelenke, ob sie errötet waren oder nicht. Und ich hing da mit dem Kopf immer. Und dann kamen sie und machten ironische Bemerkungen, ich sollte doch mal Kopf aufrecht erhalten, ich sei doch so schöne Frau und solche Sachen. Am zweiten Tag ging das alles wieder und dann, am dritten Tag, da haben sie mich allerdings länger aufhängen lassen, weil sie immer wieder sagten, ich würde sie nicht ernst nehmen und würde nicht auf ihre Fragen antworten. Und als ich dann mich auch weigert, also sie boten mir eben, mit denen zusammenzuarbeiten, sagten, dass der sogenannte Kurde erzählte, dass er an den PKK-Aktivitäten beteiligt sei, dass er sowohl in Europa, aber auch in den Bergen gekämpft hätte, aber irgendwann gesagt hätte, dass alles Gehirnwäsche, dass da Hintergrund Armenier stecken, die dieses Land spalten und teilen wollen. Und dass er gemerkt hätte, dass das Vaterland und dass die militärische Kraft des Vaterlandes viel stärker sei und im Rechten sei. Und dass sie 200 solcher Menschen, die früher auch Terroristen waren, jetzt mit ihnen zusammenarbeiten. Und dass diese Person 20 Millionen monatlich bekommen vom Staat, mal alle einen schicken Wagen haben und sie ihren Jahresurlaub in Ankara oder in Antalya und Izmit verbringen. Und dass sie diese Personen beschützen. Und sagten mir, ich hätte sowieso keine andere Möglichkeit, wenn ich in Bremen nach Bremen zurückkommen würde, und das würden sie nicht vermuten, oder wenn ich irgendwie jetzt hier freigelassen werden würde, dann würde mich die PKK verfolgen und töten, weil sie davon ausginge, dass ich dem türkischen Staat alle Geheimnisse gesagt hatte. Ich aber keinerlei auf ihre Fragen irgendwie Antworten gegeben. Deswegen war das auch so, dass sie am dritten Tag mir dann, also mich jetzt mal länger aufgehängt hatten. Und anschließend auch in dem Verhör sagten, dass sie die Tonbandaufnahme samt Kassette bringen werden, also von diesem Funkgespräch der sogenannten Person aus Gizra mit der Guerilla. Und würden mir das Tonbandgerät mit der Kassette in meine Scheide einführen, und dann würde ich doch merken, ob ich lüge oder nicht lüge. Also es ist immer so, dass sie so eine absolut perverse Sprache irgendwie verwenden, dass ich das gar nicht so wiedergeben kann. Also es war nicht so, dass sie mich immer Frau Kotsch oder so nannten, sondern sprachen mich immer als PKK oder kurdische Hure oder Apo-Hure an. Das waren immer so ihre Standardworte. Und dann, und ich wurde dann am dritten Tag dann, am vierten Tag kam ich dann, holten sie mich wieder aus der Zelle. Es war immer so, dass sie gegen die Tür schlugen und durch die Öffnung immer mir die Augenbinde einreichten, und ich musste sie aufsetzen und ging dann raus. Und wurde dann manchmal entweder mit zwei Fingern an den Ärmeln gezogen oder an den Haaren ziehend in diesen Verhörraum, zu den Verhören mitgenommen. Und zwar war das immer so, dass sie mir das Gefühl geben wollten, ich sei so ein letztes Stück Dreck.
Auf dieser Station im Geheimdienstapparat in Schirnak blieb Nuli Verkoç 6 Tage. Hat irgendein Gericht während dieser Zeit sich mit der Situation beschäftigt?
Nee, also während der Verhörung bat ich ihm auch immer darum, dass ich vor ein Gericht gestellt werden will. Und sie sagten, hier ist das Gericht, hier ist der Staat, alles, das sind wir. So, und ich hatte kein Anrecht auf Gericht. Sie sagten, sie seien Staatsanwälte, Rechtsanwälte, alles, was ich mir vorstellen könnte, seien sie. Deswegen soll ich mich an sie wenden. Es wird hier kein Gericht geben, hier ist ein Ausnahmezustandgebiet, sagten sie.
Was vermutest du, was das für eine Spezialeinheit war?
Also die sagten manchmal zu sich selber, dass sie Konterguerillas wären, und da sagten sie, sie wären vom türkischen Geheimdienst mit. Dass es Folterer waren, war es mir klar, weil die waren nicht in diesem Gebäude. Sie kamen immer vormittags und gingen dann am späten Nachmittag wieder weg. So dass ich vermute, dass sie in der sogenannten Zentrale ständig anwesend waren. Und, dort, wo ich festgehalten war, wo kamen sie und schlugen auch immer andere Leute. Also sie folterten regelrecht andere Menschen da.
Sie hatten erwähnt, dass der Journalist von Özgür im Ferhat Tepe ermordet worden ist. Hatten Sie auch gesagt, dass Sie damit was zu tun hätten?
Sie sagten, dass Sie professionell seien in diesen Sachen, also jemanden so zu quälen und dann zu töten und keiner danach fragen würde. Sie sagten, Sie erwähnten Namen wie Ferhat Tepe.
Und es waren die ganze Zeit Männer, niemals eine Frau.
Es war so am ersten Tag, als ich in dieses Gebäude reinkam. Der Arzt hatte mich untersucht, dann wurde eine Frau geschickt. Und ich musste mich nochmal aussehen. Sie war diejenige, die immer an den Fußgelenken rumgeguckt hat. Ich habe nämlich zwei Impfungen auf der linken Schulter. Dann wusste sie nicht, was für Impfungen das sind, also da waren Narben von Impfungen. Dann holte sie mehrere Männer rein und sagten sie, ach, das sind Impfungen. Das war eine Frau. Sie hat mich dann kurz nochmal angeschaut. Aber danach habe ich, ich habe sie nicht gesehen, aber ich vermutete aus ihrer Stimme, dass sie eine Frau war.
Und haben Sie jemals begründet, warum Sie gerade dich festgenommen haben?
Sie sagten, ich sei im Auftrag der PKK aus Bremen da und übte dadurch eben Kuriertätigkeiten für die PKK aus.
Das Ganze hat nun 6 Tage gedauert?
Nee, 7 Tage. Also ich wurde dann am 6. Tag aus dieser Haft da weggenommen und wurde in ein anderes Gebäude gefahren. Also musste ich dann den ganzen Tag lang draußen verbringen. Man sagte mir, ich würde an dem Tag vor das Gericht kommen. Aber ich wartete von morgens bis in die späten Nachtstunden draußen. Und sie machten so eine Bemerkung, als ich am Ende fragte, warum ich denn den ganzen Tag lang hier gesessen hätte und nicht drin oder warum ich beim Gericht. Ja, wenn ich morgen vor das Gericht komme, müsste ich doch frische Farbe haben. Müsste ich doch ein bisschen Farbe bekommen, ich sei so blass. Und also während ich dann am 6. Tag den ganzen Tag draußen war, unterhielten sie sich mit mir, wollten immer Sachen von mir wissen, so, aber diesmal ganz nett. Und dann gaben sie mir Marlboro zu rauchen, wo sie in den Ferien zuvor immer wieder sagten, ich dürfte nicht Marlboro oder europäische Zigaretten rauchen, schon gar nicht Sachen, die den Armeniern und Juden gehören. Sondern türkische Zigaretten. Und die sind dann ab dem 4. Tag irgendwie merkwürdigerweise ganz nett zu mir geworden. Sie sagten auch an dem Tag, also dass am 4. Tag auch, dass die Parteizeitung Partei für mich ergriffen hätte, also meinten damit Özgür Gündem. Und dass sie nicht hätten, also warum ich ihnen vorher nicht erzählt habe, dass ich erster Vorsitzende war und solche Sachen. Da wusste ich schon am 4. Tag, dass da von außen ziemlich viel Druck ist.
Das war quasi das Zeichen, diese Freundlichkeit, dass Sie merkten, da ist auch eine Öffentlichkeit vorhanden.
Ja, also das war eine Freundlichkeit, durch die ich manchmal dachte, ich müsste verrückt werden, weil es kam dann so weit, dass sie sich alle entschuldigten, dass sie ein wenig grob zu mir gewesen seien, aber ich sie verstehen müssten, denn das Land Türkei sei einer Gefahr ausgesetzt von ein paar Armeniern, die wollen das Land stören. Schicken aus dem Ausland Terroristen über geheime Wege hier rein und wollen unser Land kaputt machen und die anderen ausländischen Staaten, also auch die Bundesrepublik, würde sie unterstützen. Und es sei doch ihre Aufgabe, dieses Vaterland zu schützen. Und deswegen müssen sie manchmal auch grob zu sein bei Leuten, bei denen sie vermuten oder Verdacht haben, dass sie irgendwas mit Terroristen zu tun haben.
Völlig unerwartet wird Nulife Kotsch am 7. Tag von der Staatsanwaltschaft dann freigelassen.
Und da bin ich vom Gerichtsgebäude bis zur Taxi-Haltestelle, die ich mir vorher gefragt hatte, bin ich wie verrückt gerast, weil ich immer die Angst hatte, dass sie mich von hinten noch angreifen würden. Also sie könnten schießen oder mit Panzer mich überrollen und dann würden sagen, das ist ein Unfall oder sonst was. Ich traute ihnen alles zu. Da bin ich mit Taxi von Schönberg nach Gisrael gefahren. Und wurde dort am Stadteingang nochmal für eine Stunde verhört, und zwar vom Sektion zur Bekämpfung des Terrorismus. Und dort sagte mir ein sehr gut Deutsch sprechender, er hätte meinen Namen im Zusammenhang vom Kurdistan-Komitee im Gedächtnis und müsste das im Computer prüfen, ob das registriert sei, ob mein Name in diesem Zusammenhang registriert sei. Und dann fragte er mich Sachen, warum ich denn ausgerechnet die Touristen in diese Region bringe. Aber es schien also, dass er vorher Informationen hatte, aber trotzdem mich da aufgehalten hat, um nochmal jetzt auf die Tour mit Kurdistan-Komitee was von mir zu bekommen. Während er sich darüber mit mir unterhielt, rief ein anderer Kollege von ihm nach Schundak, telefonierte mit der Staatsanwaltschaft und bekam dann die Antwort, dass ich frei sei, und dann ließen sie mich frei.
Also du dachtest, eventuell fängt das wieder von vorne an?
Ja, weil sie mir immer zuvor gesagt hatten, dass der Kommandant von Schundak nur für Schundak zuständig sei, der Kommandant von Cizre nur für Cizre. Und dann dachte ich, Schundak hat mich jetzt freigelassen, aber es kann sein, dass die in Cizre mich jetzt festnehmen. Und zwar dann unter einem anderen Vorwand. Weil ich blicke das System irgendwie nicht durch. Die waren scharf darauf, irgendwie mich für lange Zeit da zu halten. Und also in welche Höhe, welche Dimension der Druck von Bremen oder von der Bundesrepublik hat, das wusste ich nicht. Erst als ich dann in Diyarbakir in dem Hotel war, wo die ganzen Faxen und so lagen.
Wie denkst du jetzt über diese Zeit in der Haft in Schirnak vermutlich?
Bitte?
Wie denkst du jetzt darüber, über diese Zeit? Das war ja deine erste schreckliche Erfahrung wohl.
Ja, also ich finde, auch wenn ich manchmal schon daran denke, bei gewissen Worten, die mich dann schnell in Erinnerung versetzen in dieser Zeit, denke ich einfach, ich werde damit klarkommen müssen, weil ich weiß, dass jede Resignation für mich irgendwie ein Gewinn von denen ist, und diese Freude werde ich ihnen einfach nicht gönnen. Deswegen ist es so, dass ich öfters mit meinen Freundinnen, mit meiner Familie darüber spreche, um mir das Ganze klar zu machen, dass es real war, was mir alles passiert ist. Ne? Weil es waren so irreale Zustände, so unvorstellbar. Ich wurde zuvor im Leben noch nie geschlagen. Nicht nur Schläge, aber die Art, wie sie da Menschen behandeln. Also, dass in manchen Momenten der Folter auch so weit waren, dass sie hätten mich zerfetzen können. So richtig wilde Bestien geworden sind. Dass ich sage, es steht dahinter ein System. Die sind auch dafür ausgebildet worden. Und mit welchem Ziel man das macht. Also, ich versuche mir das immer wieder zu wiederholen, dass es ein realistisches System der Türkei ist. Menschen, die sie, von denen sie was haben wollen, eben quälend zur Sprache zwingen. Also nachdem ich von der Staatsanwaltschaft freigelassen war, war ich unheimlich glücklich, dass ich frei bin. Aber dann, als ich am Abend in dem Hotel in Diyarbakir war, war irgendwie dieses Glück verschwunden, weil ich plötzlich immer wieder daran denken musste, dass, ja gut, ich bin jetzt frei, weil ich zufällig aus Deutschland war und so bis einigermaßen bekannt war dort. Aber mit den tausend anderen Menschen, die dort sind, wer wird für sie denn was tun? Und dann war ich die ganze Zeit belastet mit dieser Frage, bis ich dann hier war und mich dann entschließt, doch alles der Presse zu erzählen, weil man wissen soll, was in der Türkei alles am Gange ist. Obwohl die türkischen Staatsrepräsentanten, aber auch einige Bundesrepublikanische immer wieder sagen, die Türkei sei auf dem richtigen Wege der Demokratie. In der Türkei würde es keine Menschenrechtsverletzungen geben, in der Türkei gibt es keine Folter. Und da ich das alles am eigenen Leib erlebt habe, es ist meine Verantwortung diesen anderen Personen gegenüber, einfach das alles hier zu erzählen. Und zwar allen Menschen, die sollen es wissen.
Was wirst du jetzt weitermachen?
Ich werde jetzt noch intensiver politisch arbeiten müssen. Vor allen Dingen versuchen, möglichst viele Delegationen in diese Region zu schicken. Weil Delegationen sind unheimlich wichtig. Also es ist einmal eine konkrete solidarische Hilfe, wenn man dort vor Ort anwesend ist. Und zweitens, so dass ich immer wieder mitbekommen habe, dass man Ausländer in dieser Region absolut nicht mag.
Siehe Lisi Schmidt oder Stefan Waldberg. Was ist das, was Nulüfer Kocsi aus Bremen aus der ganzen Situation vielleicht für eine Schlussfolgerung zieht?
Ich möchte eigentlich nur noch erzählen, dass was der türkische Staatsterror so mit diesen Methoden nicht weiter vorwärts kommen wird, weil er hat mittlerweile die ganze Bevölkerung gegen sich. Und zwar auch eben aufgrund dieser Fehlpolitik ist heute die Guerilla oder die Bevölkerung mit der Guerilla eins geworden. Wir haben da lebendige Beispiele vor allem in Cizre und in der gesamten Butan-Region gesehen. Also dass da Leute, wenn im Dorf irgendwelche Probleme gibt, Streitigkeiten gibt, dass man nicht mehr wie früher zu Gendarmerie oder zum Gericht oder sonst was rennt, sondern dass da die Dorfkomitees, die von der Guerilla eingerichtet worden sind, dass die dann plötzlich als Gerichte dienen und nicht mehr das Staatssicherheitsgericht in Diyarbakır oder sonst was. Ja? Und dann weigern sich die Menschen, also der Staat versucht zurzeit Milliarden von Geldern in den Straßenbau zu investieren. Es sollen Straßen gebaut werden und keiner erklärt sich bereit, da bei den Straßenarbeiten teilzunehmen, weil auch, also die sind alle sehr arm in dieser Region, aber trotzdem aus politischer Überzeugung arbeitet man nicht. Und zwar deswegen, weil die Bevölkerung weiß, dass die Straßen, wenn sie fertig sind, nicht zu ihren Gunsten, sondern damit die Militärs besser in den Dörfern und in anderen weitgelegenen Regionen kommen kann. Und deswegen weigern sie sich, an den Straßenarbeiten teilzunehmen. Militärisch wird das Problem nicht zu lösen sein. Nach wie zuvor, denke ich, muss das Problem auf politischer Ebene gelöst werden. Und ich denke, dafür ist es erstmal notwendig, dass die westlichen Staaten anerkennen, dass in dieser Region es nicht nur eine Menschenrechtsverletzungsfrage ist, sondern darüber hinausgehend eben ein Kriegszustand ist.
Ist aber die BRD nicht sehr aktiv dabei?
Nee, die BRD ist eines der Länder, die sich das ziemlich schwer macht. Es stecken natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe mit bei. Nicht?